Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Sure 101, Rodea.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Al-Qari'atu mal Qari'atu wa ma adraka mal يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung der Sure. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Das gewaltige Geschehen. Was ist es, das gewaltige Geschehen? Was weißt du schon, was das gewaltige Geschehen ist? Es ist jener Tag, da die Menschen in ihrem Schrecken gleich aufgescheuchten, umherflatternden Faltern sein und die Berge gleich zerschlagener Streichwolle sein werden. Der aber, dessen Waagschale infolge guter Werke, die er tat, schwergewichtig ist, wird in ein beglückendes Leben hineingehen. Doch der, dessen Waagschale aufgrund fehlender guter Werke leichten Gewichtes ist, dessen Heimstatt wird der Höllenschlund sein. Was aber weißt du, was das für ein Ort ist? Es ist hochloderndes, immer da brennendes Feuer.
Thank you. Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen, guten Abend, verehrte Damen und Herren, hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastore.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastore.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Montag, dem 16. Oktober 2023, gleich dem 24. März 1402 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe In Richtung Licht. Dann geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Ferdowsi von gestern bis heute. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Raisi bei Telefonat mit Macron. Wenn das Töten in Gaza nicht aufhört, wird sich der Krieg ausweiten. Außenminister Irans und Chinas konsultieren über Entwicklungen in besetzten palästinensischen Gebieten. Iranischer Außenminister warnt vor schlimmen Folgen der israelischen Angriffe auf Gaza. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Raisi bei Telefonat mit Macron. Wenn das Töten in Gaza nicht aufhört, wird sich der Krieg ausweiten. Der Präsident der Islamischen Republik Iran sagte bei einem Telefongespräch mit dem französischen Präsidenten, dass wenn die Verbrechen des zionistischen Regimes wie die Tötung von Menschen in Gaza und die Blockade des Gazastreifens nicht gestoppt würden, werde sich die Situation verkomplizieren und die Kriegsszene werde sich ausweiten. Am Sonntag gab Mohammad Jamshidi, der stellvertretende politische Beauftragte im Büro des iranischen Präsidenten, das Telefonat zwischen dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und dem iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi bekannt. Während Präsident Raisi die kriminellen Angriffe des zionistischen Regimes scharf verurteilte und seine Besorgnis über die Notlage der Menschen in Gaza zum Ausdruck brachte, erinnerte er an die 70-jährige Unterdrückung, die Verbrechen, Diskriminierung und Ungerechtigkeit, Apartheid, die gnadenlosen Morde und die Usurpation des palästinensischen Volkes durch die Zionisten in diesem Zeitraum und sagte, was die palästinensischen Widerstandsgruppen getan haben, war in Wahrheit eine Reaktion auf diese Verbrechen und ein Protest gegen 7 Jahrzehnte des Tötens, der Unterdrückung und der Ungerechtigkeit gegenüber dem palästinensischen Volk. Der iranische Präsident erklärte, das zionistische Regime hat dieses Mal Kriegsverbrechen begangen, die im Widerspruch zu allen internationalen Gesetzen und Regeln stehen. Er hat die Menschen in Gaza blockiert und die Wasser, Strom, Treibstoff, Nahrungsmittel und Medizinversorgung abgeschnitten und zivile Ziele massiv und blind bombardiert, sowie auch Phosphorbomben eingesetzt. Raisi erklärte, dass das Vorgehen des zionistischen Regimes an das Verhalten der Nazis erinnere und sagte, wenn das zionistische Regime versucht, sein Versagen durch die Fortsetzung dieser Verbrechen zu kompensieren, werden die Dimensionen der Entwicklung zunehmen. Er forderte ein sofortiges Ende der Bombardierung der Wohngebiete im Gazastreifen und sagte, die erzwungene Vertreibung der Bewohner von Gaza aus ihrer Heimatstadt ist weder irrealisierbar noch mit internationalen Grundsätzen und Gesetzen vereinbar. Und die palästinensischen Widerstandsgruppen und alle freien Völker der Welt werden sich gegen diese Verbrechen stellen. Der iranische Präsident kritisierte die französische Regierung dafür, dass sie Demonstrationen der Palästinenser in diesem Land verhindert habe und sagte zu Herrn Macron, Lassen Sie nicht zu, dass der Name Frankreichs in der Geschichte als ein Land erwähnt wird, das das zionistische Kindermörderregime unterstützt. Verhindern Sie die Ungerechtigkeit gegen ein unterdrücktes Volk. Bei diesem Telefongespräch äußerte der französische Präsident Emmanuel Macron seine Besorgnis über die Eskalation der Krise im Gazastreifen und forderte die einflussreiche Rolle der Islamischen Republik Iran in der Region zur Kontrolle der Lage zu nutzen. Außenminister Irans und Chinas konsultieren über Entwicklungen in besetzten palästinensischen Gebieten. Der iranische Außenminister forderte die sofortige Einstellung der Angriffe des zionistischen Regimes auf den Gazastreifen. Hossein Amir Abdollahian verwies am Sonntag bei einem Telefongespräch mit dem chinesischen Außenminister Wang Yi auf die Verbrechen des zionistischen Regimes gegen das palästinensische Volk im Gazastreifen und sagte, dass die Lage in der Region sehr kritisch sei und es nun die unmittelbare Priorität sei, die Angriffe und Verbrechen des zionistischen Regimes gegen Frauen, Kinder und Zivilisten in Gaza zu stoppen. Er wies auf die hohe Zahl der Märtyrer und Verletzten, die durch die Angriffe des zionistischen Regimes auf Häuser und Wohngebiete und sogar auf medizinische Zentren im Gazastreifen verursacht wurden, sowie auf den Einsatz verbotener Waffen, einschließlich der Berichte über den Einsatz von Phosphorbomben, die Blockade und Abschaltung der Wasser-, Strom- und Treibstoffzufuhr in Gaza hin, und bezeichnete diese Verbrechen als klare Beispiele für Kriegsverbrechen und Massentötungen der Bewohner des Gazastreifens. Der iranische Außenminister bezog sich des Weiteren auf seine Regionalreise und seine Treffen mit hohen Verantwortungsträgern der Länder sowie den Anführern einiger Widerstandsgruppen in der Region und sagte, dass die Situation sehr gefährlich und besorgniserregend sei und die Möglichkeit bestehe, dass die Situation jederzeit außer Kontrolle geraten könne. Der iranische Außenminister erinnerte an die Verantwortung des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen im Bereich des internationalen Friedens und der internationalen Sicherheit und erklärte, dass China seine Position nutzen sollte, um die Angriffe des zionistischen Regimes auf palästinensische Bürger zu stoppen. Wang Yi äußerte sich ebenfalls besorgt über die kritische Lage in der westasiatischen Region und sagte, die internationale Gemeinschaft solle dem Angriff auf Zivilisten Widerstand leisten und der UN-Sicherheitsrat solle seine ihm innewohnende Rolle wahrnehmen. Der chinesische Außenminister bezeichnete die kollektive Bestrafung der Menschen im Gazastreifen als inakzeptabel und forderte die Schaffung eines Korridors für humanitäre Hilfen. Iranischer Außenminister warnt vor schlimmen Folgen der israelischen Angriffe auf Gaza. Der iranische Außenminister Hossein Amir Abdollahian hat vor den schlimmen Folgen der unerbittlichen Bombardierung des belagerten Gazastreifens durch das israelische Regime gewarnt. Falls Israel weiterhin die wehrlosen Menschen in Gaza angreift, gibt es keine Garantie dafür, dass die Situation unter Kontrolle kommt und der Konflikt sich nicht ausweitet, sagte Amir Abdollahian bei einem Treffen mit dem Emir von Katar, Scheich Tamim bin Hamad al-Thani, am Sonntag in Doha. Amir Abdollahian kritisierte Washington für seine widersprüchliche Position und sagte, die Vereinigten Staaten würden andere dazu auffordern, Zurückhaltung zu üben, sich aber gleichzeitig dieser Verpflichtung entziehen und ihre uneingeschränkte Unterstützung für das israelische Regime verstärken. Er forderte die muslimischen Länder auf, sich für ein Ende der Kriegsverbrechen des zionistischen Apartheid-Regimes einzusetzen und bekräftigte die Bedeutung einer Dringlichkeitssitzung der Organisation für Islamische Zusammenarbeit, OIC, unter den gegenwärtigen Umständen. Der Emir von Katar äußerte seine Besorgnis über die humanitäre Lage im Gazastreifen und sagte, Katars Stellungnahme gegenüber der Palästina-Frage werde sich nie ändern und ein Ende der Verbrechen des israelischen Regimes in Gaza habe für ihn Priorität. Am 7. Oktober 2023 hat die palästinensische Widerstandsbewegung Hamas vielschichtige Angriffe auf die besetzten Gebiete begonnen. UNO: Treibstoffreserven palästinensischer Krankenhäuser gehen zu Ende. Zahl der Märtyrer in Gaza auf 2670 gestiegen. Das Büro der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten, OCHA, gab am Sonntagabend bekannt, dass die Treibstoffreserven der Krankenhäuser im Gazastreifen innerhalb der nächsten 24 Stunden aufgebraucht sein werden. Das Büro der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten warnte, dass die Abschaltung der Notstromaggregate in Krankenhäusern im Gazastreifen das Leben tausender Patienten gefährde. Diese Warnung erfolgt zeitgleich mit der schweren Bombardierung der Krankenhäuser Ashafa und Al-Quds in Gaza. Andererseits bombardierte die zionistische Armee erneut Krankenwagen und das Rettungszentrum in Tel al-Hawa im Südwesten von Gazastadt. Das palästinensische Gesundheitsministerium forderte eine sofortige Unterstützung für die Krankenhäuser, medizinischen Zentren, Krankenwagen und das medizinische Personal in Gaza. Gesundheitsministerin Mai Al-Kailah gab am Sonntag bekannt, dass in den 8 Tagen der israelischen Invasion im Gazastreifen 28 Mitglieder des Gesundheitspersonals den Märtyrertod erlitten und Dutzende weitere verletzt wurden. Al-Kailah fügte hinzu, 15 medizinische Zentren wurden durch die Bombardierung beschädigt. Das Beit Hanun Hospital und das Ad-Dara Children's Hospital stellten ihre Dienstleistungen ein. 23 Krankenwagen wurden beschädigt und waren nicht mehr einsatzbereit. Die palästinensische Gesundheitsministerin forderte die internationale Gemeinschaft, die Vereinten Nationen und internationale Menschenrechts- und humanitäre Organisationen erneut auf, Krankenhäuser, medizinische Zentren, Krankenwagen, Gesundheitspersonal sowie Kranke und Verletzte, die den täglichen Bombardierungen der Zionisten ausgesetzt sind, unverzüglich zu unterstützen. Das Gesundheitsministerium des Gazastreifens gab bekannt, dass die Zahl der palästinensischen Märtyrer seit Beginn der Operation Al-Aqsa-Sturm auf 2670 gestiegen sei. Außerdem seien auch 9600 Menschen verletzt worden. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit teilweise bewölkt, bei Temperaturen um 16 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 11 Grad, Mashhad 14 Grad, Isfahan 20 Grad, Shiraz 20 Grad und Bandarabas 30 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Omid Jaafari mit dem Titel Sarnevisht, das heißt Schicksal.
وقتی نسیم مهربون ابرای پاییزی رو بود، کتاب سرنوشتمون با دست تو ورق می‌خورد، از روی شجبون ما خوندی برای دل من، میون موج غم بودم
چه مهربون خودت اینجا اما روحت توی آج آسمونه. یه نگاه به روی شهر دوباره یه فصل بهار، یه طلوعی روشنی بعد امید و انتظار، یه نگاه به دفترت خاطر ها تو برای سربلندی بهترین بهانه هستی، ای بهار آرزوها وقت پاییز و شکستی، تو برای سربلندی بهترین بهانه هستی، بهترین بهانه هستی.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe In Richtung Licht. Bleiben Sie dran!
In Richtung Licht.
Liebe Hörerfreunde, heute sind die letzten fünf Verse der Sure 68, Sure Qalam, Gegenstand unserer Sendung. Wir beginnen bei dem 48. Vers dieser Sure, nämlich:
فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم.
So sei geduldig, bis das Urteil deines Herrn eintrifft. Und sei nicht wie der mit dem Fisch Jonas, als er voller Gramm zu Gott rief. In einem der vorhergehenden Teile wurde auf die Widerspenstigkeit der Götzendiener von Mekka gegenüber dem Propheten hingewiesen. Deren Sturheit und Feindseligkeiten hätten dazu führen können, dass der Gesandte Gottes sie verflucht. Doch Gott spricht zu seinem Propheten: Sei geduldig gegenüber ihrem Drangsalieren und warte ab, was dein Herr befiehlt. Er wird für deinen Sieg sorgen. Zugleich erinnert Gott in diesem Vers an die Geschichte des Propheten Jonas, und legt dem Propheten ans Herz, nicht wie er zu handeln. Jonas hatte es eilig damit, Gott um die Bestrafung seines Volkes zu bitten, und wurde selber von Gottes Strafe heimgesucht. Gottes Heimsuchung ließ ihn in den Magen des Wales geraten. Während seiner Gefangenschaft im Leib des Fisches rief er zu Gott und bekannte, dass er sich selber ein Unrecht angetan hatte und Gott rein davon ist, seinen Dienern ein Unrecht anzutun. An anderen Stellen im Koran, wie in den Versen 87 und 88 des Sura 21 Anbiya und den Versen 139 bis 148 der Sura 37 Saffat, steht noch mehr über die Geschichte des Propheten Jonas geschrieben. Nachdem er jahrelang vergeblich sein Volk zu Gott herbeigerufen und die Religion Gottes verkündet hatte, gab er auf und floh zu einem Schiff, das überfüllt war mit Passagieren und Lasten. Unterwegs wurde es stürmisch und das Schiff geriet in Seenot. Da beschlossen die Insassen des Schiffes, einen der Reisenden ins Meer zu werfen. Sie warfen mehrmals das Los und jedes Mal fiel das Los auf Jonas und so warfen sie ihn über Bord. Ein Riesenfisch verschluckte ihn, aber Gott wollte, dass Jonas im Magen des Fisches weiterlebt. In dem dunklen Leib des Fisches wurde dem Propheten Jonas bald bewusst, welchen Fehler er begangen hatte, und so wandte er sich mit Leib und Seele Gott zu und bat um Vergebung. Gott nahm seine Bitte um Vergebung an und rettete ihn aus dem Magen des Fisches an ein sicheres Ufer. Wir entnehmen der obigen Stelle in der Sure Qalam. Erstens, die Rechtleitung der Menschen erfordert große Geduld und Ausdauer. Aber wer für die Religion wirbt, darf niemals die Hoffnung auf eine Rechtleitung der Menschen verlieren und seine Anstrengungen auf diesem Wege abbrechen. Zweitens, die Propheten Gottes werden von ihm beaufsichtigt und erzogen und wenn nötig, werden sie von ihm ermahnt und bestraft. In den nächsten beiden Versen 49 und 50 der Sure 68 steht Folgendes.
Laula an tadarakahu ni'matun min rabbihi lanubidha bil'ara'i wa huwa madhmum. Fajtabahu rabbuhu faja'alahu min as-salihin.
Wenn ihn nicht eine Gunst von seinem Herrn rechtzeitig erreicht hätte, wäre er wahrlich auf das kahle Land geworfen worden und hätte sich dabei Vorwürfe zugezogen. Da erwählte ihn sein Herr und machte ihn zu einem der Rechtschaffenen. In diesen Versen geht es um die Gnade, die Gott dem Propheten Jonas oder auf Deutsch Jonas erwies, nachdem er seinen Fehler eingesehen und um Vergebung gebeten hatte. Gott hatte ihn zurechtgewiesen, weil er seine Mission aufgegeben hatte. Aber als sein Prophet Jonas bereute, erwies er ihm seine Gunst. Er befreite ihn aus dem Leib des Fisches und sandte ihn erneut zu seinem Volk, damit er es auf den rechten Weg führt. Diese Verse zeigen, dass Gott nicht die geringste Nachlässigkeit seiner Propheten und Gesandten in Bezug auf die Rechtleitung der Menschen duldet und sie in einem solchen Falle hart bestraft. Wir sehen, dass er in den Versen 44 bis 47 der Sure Haggar, Sure 69, seinem Propheten droht, er würde ihm, ohne dass ihn jemand daran hindern könnte, die Herzader durchschneiden, sollte er etwas über Gott sagen, was nicht stimmt. Wir können uns an dieser Stelle vergegenwärtigen. Erstens, mit Hilfe von Bittgebeten, Anflehungen und reuevoller Umkehr lässt sich die göttliche Strafe wieder aufheben und die Barmherzigkeit und Gunst Gottes zurückgewinnen. Zweitens, wir sollten Menschen, die sich zu ihrer Sünde bekennen, nicht abweisen, sondern die Möglichkeit schaffen, dass sie in die Gesellschaft zurückkehren und ihnen Verantwortungen überlassen, wenn sie die notwendige Eignung dafür mitbringen. Musik. Die letzten beiden Verse der Sure Qalam, nämlich die Verse 51 und 52, lauten:
وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ.
Diejenigen, die ungläubig sind, würden dich, wenn sie die Ermahnung, den Koran, hören, mit ihren Blicken wahrlich beinahe ins Straucheln bringen. Und sie sagen, er ist ja fürwahr besessen. Doch es ist nur eine Ermahnung für die Weltenbewohner. Die Sure Qalam hat mit Hinweis auf die üblen Verleumdungen begonnen, welche die Götzendiener gegen den Gesandten Gottes richteten, zum Beispiel, dass sie ihn als besessen bezeichneten. Im Vers 51, dem vorletzten Vers dieser Sure 68, geht Gott noch einmal auf diese Verleumdungen ein und erklärt dem Propheten, dass seine Feinde derartig wütend werden, wenn sie die Verse des Korans hören, dass sie ihn am liebsten mit ihren hasserfüllten Blicken zu Boden werfen und vernichten würden. Sie können es nicht ertragen, dass er den Leuten Verse vorträgt, die sie magnetisch anziehen. Sie behaupteten, der Prophet sei ein Besessener, der unter dem Einfluss von Geistern steht und wie die Dichter Ungewöhnliches sagt. In Wahrheit aber sind die Verse des Korans nicht das Wort des Gesandten Gottes, so dass ihn jemand als Dichter abtun oder ihm eine Beziehung zu den Dschinn anhängen könnte. In Wirklichkeit sind sie nämlich das Wort Gottes, welches die Menschen wachrütteln und ihnen den rechten Weg zeigen sollen. Gott hat die Verse des Korans auf das Herz des Propheten herabgeschickt und der Prophet rezitiert sie für die anderen. An dieser Stelle wird auch auf den bösen Blick hingewiesen. In den Überlieferungen heißt es, dass der Mensch beim Bittgebet Zuflucht suchen soll, um sich vor der Wirkung des bösen Blicks zu schützen. Es ist tatsächlich ein großer Unterschied, ob jemand einen anderen freundlich oder mit Hass und Neid anblickt. Im Blicken steckt jedenfalls eine Kraft, die auf den Gegenüber einwirkt. Das lässt sich nicht von der Hand weisen. Es ist so ähnlich wie mit freundlichen und ablehnenden Worten, wenn diese eine Wirkung auf den Gegenüber haben und ihm Ruhe einflößen oder aber ihn beunruhigen und Angst bei ihm auslösen. Wir können uns vor Augen halten, erstens, die Feinde des Islams versuchen, das Ansehen des Propheten Gottes zu lädieren. Sie haben schon immer diesem Edlen Übles nachgesagt und ihn verleumdet. Zweitens, die Feinde greifen den Koran und den Gesandten Gottes mit ihrer Propaganda in der Absicht an, Zweifel an den Überzeugungen der Muslime auszulösen. Drittens, der Koran ist ein Buch für die ganze Welt. Er soll alle Völker warnen und wachrütteln. Zweifelsohne gehen die heutigen Probleme der Muslime darauf zurück, dass sie den Inhalt der Koranverse vernachlässigen, obwohl sie doch besonderen Wert auf die Rezitation und die Einprägung der Koranverse ins Gedächtnis legen. Liebe Hörerfreunde, das nächste Mal werden wir den Koran bei der Sure Haqqa aufschlagen.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Hamide Turkoşvand mit dem Titel Bogzor.
Bogzor kein bogdarash gum shode bashad gulhaye tarash bargo گم شده باشم شب تیره و تار است و بلا دیده و خاموش انگار که قرص قمرش گم شده باشم جز چشم براهی به چه دل خوش کند این باغ گر قاصدک نام برش گم شده باشد چاهیست همه ناله و دشتیست همه گرد خواب پدری که پسر شده باشد آن روز تو را یافتم افتاده و تنها در هیبت نخلی که سرش گم شده باشد چیده شمی بد همه جا ای تن بی سر چون شیشه عطری که درش گم شده
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Ferdowsi von gestern bis heute. Weiterhin guten Empfang. Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastore ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Ferdowsi, von gestern bis heute.
Heute wollen wir nun berichten, was unser Held Rustam bei seinem 16. Abenteuer auf dem Weg zu König Korvus, der mit seinen Leuten in Gefangenschaft im Mazandaran saß und von vielen Dämonen bewacht wurde, erlebte. Wir hoffen auch, Sie sind schon gespannt darauf und widmen uns ganz Ihr Ohr.
Die Hälfte der Nacht war verstrichen, als aus der Richtung von Mazandaran Lärmen und Schreien zu hören war und in jeder Ecke eine Kerze aufflackerte und ein Feuer angezündet wurde. Da fragte Rustam den Pahlevan Olad, »Dort, wo die Feuer entzündet wurde, wo ist das?« Olad antwortete ihm, »Dort beginnt das Land Mazandaran und die Dämonen sind dort Wächter.«
Dann wies er mit seinem Finger auf einen Baum und sagte, »Dort, wo der Baum seinen Wipfel in den Himmel streckt, ist das Lager des Dämonen Ajang, der immerwährend brüllt und tobt.«
Als Rustam nun über den Aufenthaltsort dieses Dämons informiert war, legte er sich ruhig schlafen. Am frühen Morgen fesselte er Olaud an einen Baum, nahm die Keule seines Ahnen Sorm, setzte seinen Helm auf und machte sich mit seinem Pferd Rachsch auf den Weg zum Lager des Dämonen Arjang. Als er unterdessen her und nahe beim Zelt des Dämonen angekommen war, stimmte er ein derartiges Gebrüll an, wie wenn Meer und Berge in Stücke zerreißen. Von diesem Gebrüll geweckt sprang der Dämon aus seinem Zelt. Als Rustam ihn erblickte, ergriff er die Zügel von Rachsch und sprang wie der Blitz hin zum Dämon und trennte ihm mit einem Hieb seines Schwertes das Haupt vom Körper. Dann warf er den blutüberströmten Kopf des Dämons unter dessen her.
Als die Dämonen den Kopf ihres Anführers so sahen und den starken Nacken Rustams und seine Keule erblickten, zitterten sie wie Espenlaub und der Schrecken saß ihnen im Genick und sie wollten von diesem Ort flüchten. Da zog Rustam sein Schwert und stürzte sich auf sie und säuberte die Erde von ihnen.
Noch war die Sonne nicht bis zum Zenit aufgestiegen, als Rustam zum Berg Esperus zurückgekehrt war. Er ging zu dem an den Baum gefesselten Olaud, löste ihm die Fesseln und sagte, »Nun zeige mir den Weg zu König Corvus.« Alsbald lief nun als Olaud vor Rachsch voraus und im Galopp kam Rustam hinter ihm auf dem Weg zu den gefangenen Iraner her. Als sie an ihrem Ziel angelangt waren, gab Rachsch ein Donnergebrüll von sich. Dies hörte König Corvus und sein Herz sprang vor Freude und er wendete sich seinen Leuten zu und rief, »Das Donnergebrüll von Rachsch ist an meine Ohren gedrungen und ich bin zu neuem Leben erwacht. Es ist das gleiche Gebrüll wie zur Zeit des Krieges meines Vaters, Kerobard gegen die Tyrannier.«
Aber seine Leute sagten hoffnungslos, »Corvus, was du sagst, ist unsinnig. Du hast den Verstand verloren, du sprichst im Schlaf. Das Glück hat uns verlassen, wir werden nicht von diesen Fesseln befreit.« Da aber kam Rustam zu ihnen und es entstand Unruhe unter den Iranern und die Großen und Anführer unter ihnen wie Tus, Gudars, sein Sohn Giv und Bahram nahmen Rustam nun in ihre Mitte. Dieser erwies König Corvus die Ehre und vergaß alle Mühen und Qualen, die er durchgemacht hatte.
König Corvus nahm Rustam in die Arme und erkundigte sich nach seinem greisen Vater Saul und nach den Beschwernissen der Reise. Dann sagte er zu ihm, »Du musst vorsichtig sein und Rachsch vor dem Dämonen verstecken. Wenn der weiße Dämon erfährt, dass du den Dämonen Arjan getötet hast und hier bei uns bist, dann wird er die anderen Dämonen benachrichtigen und alle deine Mühen waren umsonst. Du musst so schnell wie möglich in den Kampf mit dem weißen Dämonen ziehen und ihn mit Hilfe des großen Gottes besiegen und unser Leben retten, denn der weiße Dämon ist das Rückgrat und der Schutz aller Dämonen. Von hier bis zu seinem Aufenthaltsort musst du 7 Berge überqueren und an jedem Pass steht ein starker und kampferprobter Dämon bereit zum Kampf.
Der Thron des weißen Dämonen ist in einer Höhle. Wenn du diesen herausziehen kannst, dann ist das Rückgrat des Dämonen gebrochen und du hast den Zauber zerschlagen. Die Männer meines Heeres haben viel gelitten und ich bin der Blindheit müde und die Gelehrten und Ärzte haben mir als einziges Heilmittel für die Blindheit meiner Augen das Blut des Herzens und Gehirns von weißen Dämonen genannt. Ein weiser Arzt hat mir gesagt, dass wenn ich 3 Tropfen des Blutes von weißen Dämonen in meine Augen träufele, dann könne ich wieder sehen.
Rustam sagte, Ich werde mit dem weißen Dämonen kämpfen. Seid ihr nur vorsichtig, denn dieser Dämon ist ein mächtiger Zauberer und er hat ein riesiges Heer von Dämonen. Wenn er mich besiegt, werdet ihr auf ewig in Gefangenschaft bleiben. Aber wenn Gott mir hilft und ich ihn besiege, werden die Grenzen Irans wieder an ihre alte Stelle gelangen.
Rostam hatte nun also auch sein sechstes Abenteuer und somit seine sechste Prüfung für die Befreiung des iranischen Königs Kekavus geschafft und nun machte er sich auf zu seinem siebten Abenteuer.
Er schwang sich auf Rachsch und nahm auch Pahlavan Ulaud mit. Der Wind stand gut und wehte in die Richtung, in der sich der weiße Dämon befand, und so konnten sie in Windeseile sieben zu überquerenden Berge hinter sich bringen. Jetzt waren sie also in der Nähe der Höhle des weißen Dämonen gekommen, wo eine Gruppe von Dämonen Wache schob. Rostam sagte zu seinem Begleiter Ulaud: »Bisher habe ich nur Wahres von dir gehört, und du hast mir immer nur den richtigen Weg gezeigt. Nun musst du mir auch sagen, was das Geheimnis ist, an den weißen Dämonen zu kommen.«
Ulaud sagte: »Du musst dich ein wenig gedulden, bis die Sonne aufgeht. Wenn es Tag geworden ist und warm wird, dann werden die Dämonen vom Schlaf übermannt und von allen den Dämonen, die du jetzt siehst, bleiben nur einige als Wachposten. Dann ist genau der Zeitpunkt, wo du mit dem weißen Dämonen kämpfen musst. Und wenn der Schöpfer der Welt dir zur Seite steht, wirst du siegen.«
Rostam akzeptierte, was Ulaud sagte und wartete geduldig, bis es hell und warm geworden war und die Dämonen träge wurden und schlafen gingen. Dann band er Ulaud mit seinem Fangseil fest und zog sein Schwert halb aus der Scheide, brüllte wie der Donner, gedachte des Schöpfers der Welt und lief unter die wenigen wachenden Dämonen. Der Kopf eines nach dem anderen fiel durch sein Schwert zu Boden und niemand war gleich stark wie er. So gelangte er neben die Höhle des weißen Dämonen.
Was Rostam nun sah, war eine Höhle so schwarz wie die Höhle, die mit seinem schlafenden Dämon so groß wie ein Berg ausgefüllt war, dessen Körper so schwarz wie die Nacht und dessen Gesicht weiß wie ein Löwe war. Als Rostam bemerkte, dass der Dämon schlief, zögerte er zunächst, dann aber weckte er ihn mit einem Schrei wie ein Panther und ging zum Angriff auf ihn über. Schnell hob der weiße Dämon den Mühlstein neben sich auf und kam wie ein Berg auf Rostam zugestürzt. Dieser wiederum stürzte sich wie ein rasender Löwe auf ihn und schlug mit seinem Schwert auf ihn ein. Mit seiner wundersamen Kraft gelang es ihm, dem Dämon einen Arm und ein Bein abzutrennen. Der Dämon packte Rostam nun, brüllend wie ein Elefant. Die Höhle war gefüllt mit den Körpern der beiden Kämpfer, die aufeinander einschlugen und sich das Fleisch vom Körper rissen, und der Boden war mit ihrem Blut durchtränkt.
Rostam sagte zu sich: »Wenn ich einen Tag dieses Kampfes lebend überstehe, dann kann der Tod mir nichts mehr anhaben.« Und der Dämon sagte zu sich: »Wenn ich mich heute mit abgetrenntem Bein und zerfetzter Haut aus diesem Kampf mit dem Drachen retten kann, dann werde ich mich niemandem mehr zu Kampf stellen.« Beide kämpften erbittert weiter und das Blut floss in Strömen. Letztendlich wurde der tapfere Rostam so wütend, dass er sich um sich selbst drehte und wie ein Löwe brüllend den weißen Dämonen vom Boden aufriss, ihn am Hals packte und kräftig auf den Boden schlug. Ohne Zögern zog er seinen Dolch, schlitzte dem Dämonen die Seite auf und riss ihm das Herz heraus. Der Dämon fiel leblos wie ein Berg zu Boden. Blutüberströmt kam Rostam aus der Höhle, löste Ulaud die Fesseln und übergab ihm das Herz des weißen Dämonen. Dann machten sie sich auf den Weg zu König Kavus. Musik.
Olat war über den Mut und den Sieg von Rustam erstaunt und sagte: »Ey Löwe, du hast dir die Welt untertan gemacht und den weißen Dämon bezwungen. Erinnerst du dich, dass du mir das Versprechen gegeben hast, wenn du siegst, dass du mir Mosandaran überlässt? Nun ist es an der Zeit, dass du dein Versprechen einhältst.«
Rustam antwortete: »Ja, Mosandaran wird ganz und gar dir übergegeben, aber wir haben noch eine schwierige Aufgabe vor uns. Der Schah von Mosandaran sitzt noch auf seinem Thron und aber tausende Dämonen sind seine Wächter. Zuerst muss ich ihn noch von seinem Thron holen und fesseln, dann werde ich Mosandaran dir überlassen.«
Als König Qawus und die gefangenen Iraner vom Sieg Rustams erfuhren, stimmten sie ein Freudengeschrei an und sie machten sich auf zu seinem Empfang und lobpreisten ihn. Als Rustam bei ihnen eingekommen war, sagte er zu König Qawus: »Ey König, nun ist es an der Zeit, dass du froh bist, denn ich habe dem weißen Dämon die Seite aufgeschlitzt und sein Herz herausgerissen und es für dich gebracht.«
Der König wurde sehr froh und sagte: »Bravo, der Mutter, die ein Kind wie dich geboren hat, und bravo einem Vater, der einen tapferen Helden wie dich zum Vorschein gebracht hat. Denn die Welt hat einen so tapferen Helden wie dich noch nicht gesehen. Das Glück ist mein Freund, da ein solcher Pahlevan zu meiner Seite steht. Nun gib also von dem Blut des Dämonenherzen in meine Auge, damit sie ihre Sehkraft wieder erlangen und ich dein Antlitz sehen kann.«
Wie gesagt, so getan. Der König von Iran gewann sein Augenlicht wieder und es erhob sich lautes Jubelgeschrei unter seinen Leuten. König Qawus nahm den Elfenbeinthron ein und setzte sich die Königskrone auf und eine Woche lang feierten sie. Dann erst machten sie sich zum Kampf auf und befreiten Mosandaran von den Dämonen und Zauberern.
Ja, das waren die 7 Abenteuer Rustams, liebe Hörerfreunde, und das war es auch für heute. Ihnen allen eine gute Zeit, bis zum nächsten Beitrag. Bedrut.